Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Morgenstimmung auf der Grand Place, dem Herzen von Brüssel. Oder, wie sie auf Flämisch heißt, auf dem Grote Markt. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die goldverzierten Fassaden von Rathaus- und Gildehäusern aufblitzen. Die Terrassen ringsherum sind bereits gut besetzt. Die Menschen trinken Kaffee, manche sind schon am Bier. Auf dem Kopfsteinpflaster zwischen Musikanten haben sich junge Rucksacktouristen niedergelassen. Und mittendrin steht Benjamin an seinem Blumenstand und hofft auf Käufer. Der 38-Jährige ist in Brüssel geboren und aufgewachsen. Ein echter Brüsselois.
Brüssel ist eine internationale Stadt, aber nicht so groß und so anonym wie Paris oder Barcelona. Das menschliche Maß, wissen Sie, was ich meine? Das gibt es hier noch. Wir Brüsseler gelten als offen und herzlich. Zumindest sagen die vielen Touristen mir das immer. Hier geht es einem gut.
On est bien, on est bien.
On a vraiment tout ce qu'on peut rêver. Même le soleil, certains jours.
Wir haben alles, was man sich erträumen kann. Manchmal sogar Sonne, lacht seine Mutter Yvette, die gerade mit einer Thermoskanne Kaffee eingetroffen ist. Sie muss ihren Sohn etwas aufmuntern. Am Vortag seien die Geschäfte nicht ganz so gut gelaufen. Aber der Sommer stehe ja erst vor der Tür und könnte der belgischen Hauptstadt besonders viele Besucher bescheren. Denn dieses Jahr feiert Brüssel den 450. Todestag von Peter Bruegel dem Älteren, einem der bekanntesten Maler der Renaissance, auch Leonardo des Nordens genannt. Bruegel gehöre zu Brüssel wie Jacques Brel, Magritte und Tintin, die Comicfigur, die auf Deutsch Tim heißt.
Jacques Brel, Tintin, Magritte.
Kein Wunder also, dass es, wie es die Brüsseler selbst auf den Punkt bringen, überall bräugelt. Restaurants haben Listen mit Zutaten aus dem 16. Jahrhundert erhalten, für spezielle Bruegel-Menüs. Auf einem mittelalterlichen Verteidigungsturm kann man sehen, wie Brüssel von oben damals aussah. Virtual Reality macht's möglich. Und einen Steinwurf von der Grand Place entfernt, in der Kapellenkirche, treiben bunte, bizarre Fabelwesen ihr Unwesen. Sie stammen aus Bruegel-Bildern und scheinen ausgebrochen zu sein. La Grande Évasion heißt diese Schau denn auch, der große Ausbruch. An einem Pfeiler hängt ein kugelrunder Soldat, bis auf den Helm splitternackt, und fordert den Totenkopf über ihm zum Duell heraus. Hoch oben unter dem gotischen Kirchengewölbe schwebt ein stacheliger Kugelfisch. Und beim Standbild eines Heiligen hat ein Dämon mit Messer im Kopf seine Angel ausgeworfen. In dieser Kirche hat Bruegel 1563 geheiratet. Und hier wurde er 1569 mit rund 40 Jahren auch begraben.
Mais on ne sait pas dire où est-ce qu'il est enterré.
Wo genau in der Kirche, weiß keiner, erklärt Kirchenwächter Roberto Lombardi, ein gebürtiger Brüsseler mit polnischer Mutter und italienischem Vater. So wie es sich für einen Einwohner der Hauptstadt Europas gehöre, lacht er.
Ben oui, voilà.
Seit 5 Jahren schon sitzt Roberto in einem Holzhäuschen in der Kirche und weist Besuchern den Weg. Meist zur Kapelle des Rosenkranzes. Dort erinnert eine Gedenktafel an das Grab des Malers. Draußen auf dem Kirchplatz hat Bruegel ein Denkmal bekommen. Er sitzt auf einem Schemel, Palette und Pinsel in der Hand, auf der Schulter ein Äffchen, wie es oft auf seinen Werken auftaucht. Sein langer Bart ist akkurat gekämmt. Hat er wirklich so ausgesehen? Über sein Leben ist wenig bekannt. 1563 war er von Antwerpen nach Brüssel umgezogen. Er wollte den Mächtigen noch näher kommen, seinen Mäzenen und Auftraggebern. Reiche Kaufleute, Kardinäle, der Hochadel. Als Bauernbruegel ist er in die Geschichte eingegangen, weil er immer wieder ländliche Szenen und Bauernhochzeiten malte. Aber Bruegel war ein Stadtmensch und Brüssel damals das kulturelle und politische Zentrum der spanischen Niederlande, Teil des mächtigen Habsburgerreichs. Hoch oben auf dem heutigen Kunstberg hatte sich Kaiser Karl V. den größten Palast Europas bauen lassen. Die Aussicht hier oben über die Unterstadt bis hin zum Atomium ist nach wie vor grandios. Schon Albrecht Dürer hat sie einst gerühmt. Die Residenz von Karl dem V. ist im 18. Jahrhundert abgebrannt. An ihrer Stelle erhebt sich heute der Palast des belgischen Königs. Und gleich gegenüber die Königlichen Museen für schöne Künste. Sie besitzen nach Wien die zweitgrößte Bruegel-Kollektion der Welt. Darunter 4 Gemälde, die Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle zum Beispiel. Von diesen 4 Bildern stammen die Fabelwesen aus der Kapellenkirche. Man muss sich allerdings Zeit nehmen, sie zu suchen. Nicht umsonst ist von Wimmelbildern die Rede. Die vielen Museumsbesucher, die sich vor ihnen drängen, machen es nicht leichter. Aber anno 2019, in Zeiten multimedialer Bildtechnik, lässt sich die Kunst Bruegels auch ganz anders erfahren. So wie im Dynastiepalast auf halbem Wege zur Unterstadt. Hier werden die Ausstellungswände zu monumentalen Projektionsflächen, auf denen winzige Details aus Bruegels Werken meterhoch emporwachsen und obendrein anfangen, sich zu bewegen. Ein wahres Spektakel. Unter den Füßen der Besucher schlängeln sich auf einmal Aale und Fische. An den Wänden ringsherum beginnen Bauern zu tanzen. Heukarren kommen in Bewegung. Ein Soldat säbelt einen anderen nieder. Kugelfische reißen ihr Maul auf. 2 Männer rollen auf einem Fass hin und her. Ein Schwein wird geschlachtet. Ein paar hundert Meter weiter rührt Dirk Mini in einem riesigen Kochtopf. Der 53-Jährige ist Chef vom Traditionslokal Le Brigitin. Sein Vater ist Flame, seine Mutter stammt aus Wallonien. Belgien, eine gespaltene Nation, Mini will davon nichts wissen. Wallone und Flame, das seien seine Vornamen. Und sein Familienname, der laute Belgier.
Dus Vlaming en Waal, das sind voor mijn Vorname en Belg is de Familienname.
In Minis Restaurant gibt es in diesem Sommer Schweinebäckchen à la Bruegel.
Façon bruegelienne, voilà.
Wie das geht? Ganz einfach.
Kartoffeln gab es damals noch nicht, deshalb nehmen wir Brot. Das bröckeln wir in den Topf, zusammen mit dem Fleisch und mit Lauch, Zwiebeln, Karotten und mit Wacholderbeeren und Safran. Das Ganze lassen wir dann 3 Stunden köcheln. Schauen Sie, das wird ganz toll und schmackhaft. Das haben die Menschen damals gegessen.
Auch Bruegel, da ist er sich ziemlich sicher. Der Maler wohnte nur einen Steinwurf entfernt, in einer der damals feinsten Straßen der Stadt. Der Rue Haute, der Hochstraat. Sie liegt im Schatten der Paläste der Oberstadt, mitten in den Marolle. Bis vor kurzem Arbeiterquartier, heute Innviertel mit vielen kleinen Geschäften, Flohmärkten und Kneipen. An dem Haus mit der Nummer 132 würden viele vermutlich achtlos vorbeigehen. Wären da nicht die vielen Fotografen und Touristen, die sich vor ihm drängen. Nur eine Gedenktafel erinnert daran, dass hinter der historischen Backsteinfassade mit Treppengiebel einst Peter Bruegel wohnte. Genauer gesagt, gewohnt haben soll. Man weiß lediglich, dass sich das Haus im Besitz der Familie befand. Es hätte längst ein Museum werden sollen, steht aber immer noch leer. Die Hochstraat führt schnurgerade nach Süden zum Halleport. Durch dieses Stadttor begab sich Bruegel jeden Sonntag ins Pajottenland. Eine idyllische Landschaft mit sanft geschwungenen Hügeln, die direkt an Brüssel grenzt. Flämische Toskana wird sie auch genannt. Als Bauer verkleidet streifte der Maler durch Wiesen und Felder, bis hin zu Schloss Haasbeek. Die ursprünglich mittelalterliche Wasserburg gilt als romantischstes Schloss von Flandern. Heute ist sie ein Museum. Auch auf Haasbeek bruegelt es diesen Sommer. Eine Ausstellung zeigt Arbeiten von Künstlern, die sich von Bruegel beeinflussen ließen. Otto Dix zum Beispiel von den Winterlandschaften, James Ensor von den vielen Dorffesten. Bis heute inspiriere der alte Meister die Menschen, sagt Museumsdirektor Luc van Ackere.
Für Flandern ist Bruegel.
Und gerade hier in Flandern gibt es keinen anderen Künstler, mit dem sich die Leute so identifizieren können. Weil sich Bruegel für den einfachen Menschen interessierte. Er verkehrte in den feinsten Kreisen, aber gemalt hat er kleine, bescheidene Dörfer und kleine, bescheidene Menschen.
Weil kleine, bescheidene Menschen ein Leventje leiden.
Auf einer Wanderung durchs Pajottenland kann noch mehr von Bruegel inspirierte Kunst entdeckt werden. Sie führt von einer kleinen Kirche zu einer Wassermühle. Zwei Bauwerke, die der Maler einst verewigt hat. Die Kirche von Sint-Anna-Pede taucht auf dem Blindensturz auf. Und die Wassermühle von Sint-Gertrudis-Pede auf dem Werk Die Elster auf dem Galgen. Zwischen diesen beiden Gebäuden, auf Wiesen, Feldern und Waldlichtungen, haben zeitgenössische Künstler ihre Werke aufgebaut. Aber allein schon die idyllische Landschaft der flämischen Toskana mit ihren sanft geschwungenen Hügeln macht diese Wanderung lohnenswert. Und die Vorstellung, dass auch Pieter Bruegel, verkleidet als Bauer, hier einst durch das hohe Gras stapfte.